NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, am Mikrofon ist Beate Hinrichs und das sind unsere Themen. Die internationale Libyen-Konferenz hat gestern in Berlin eine Menge Ziele formuliert und die müssen nun umgesetzt werden. Was heißt das für Deutschland? Was heißt es für die Europäische Union und vor allem für Libyen? Wir berichten und wir kommentieren das auch. Frauen leisten in dramatischem Umfang mehr unbezahlte Haus- und Pflegearbeit als Männer, und zwar weltweit. Das belegt eine neue Oxfam-Studie. Und in China stecken sich immer mehr Menschen mit einer neuartigen Lungenkrankheit an. Sie wird gefeiert als ein wichtiger Schritt Richtung Frieden. Die Einigung beim Libyen-Gipfel gestern Abend in Berlin. Nun soll es endlich einen dauerhaften Waffenstillstand geben. Die Milizen sollen entwaffnet werden und andere Regierungen sollen keine Waffen mehr nach Libyen liefern. Das soll den Weg dann ebnen für Verhandlungen. Wie das heute in Berlin diskutiert wird, weiß Angela Ulrich.
Frieden in Libyen schaffen, einfach wird das sicher nicht. Auch nicht nach der internationalen Konferenz in Berlin, die immerhin einen 55-Punkte-Plan hervorgebracht hat. Mit Zustimmung aller Anwesenden. Darüber lässt die Kanzlerin auch am Tag danach keinen Zweifel. Angela Merkel bekommt viel Lob für ihr Engagement aus Regierung und Opposition.
Da muss ich sagen, einmal einen ausdrücklichen Respekt auch an die Bundeskanzlerin für diese Leistung.
Glückwunsch dafür. Es hat gezeigt, wie stark Deutschland agieren kann, wenn es denn agiert.
Der Grüne Robert Habeck ist mit dem christsozialen Markus Söder da mal einer Meinung. Die Bundesregierung will zwar den Friedensprozess weiter intensiv begleiten, aber was das heißen könnte, auch für die Bundeswehr, darüber wird in Berlin heftig diskutiert. Sollen im Zweifel deutsche Soldaten einen Waffenstillstand und ein Waffenembargo in Libyen im Rahmen eines internationalen Militäreinsatzes mit überwachen und auch durchsetzen? Für die Linkspartei ein Unding. Linken-Chef Bernd Rieksinger stellt klar:
Die Bundeswehr hat dort nichts verloren und Militärmissionen werden nicht dazu beitragen, dass man einer mittel- und langfristigen Friedenslösung näher kommt.
Bei den Grünen und der FDP hört sich das etwas anders an. Robert Habeck zeigt sich im Grundsatz offen für eine internationale Mission, die mit Hilfe von Militär Libyen stabilisieren könnte. Allerdings warnt der Grünen-Vorsitzende vor voreiligen Debatten und stellt Fragen.
Mit welchen Partnern in Libyen sollen dann solche Truppen zusammenarbeiten? Wie organisieren sich die Parteien selbst? Wie kann man das Ganze überwachen? Und so ist das Entscheidende, die nächsten Schritte zu gehen und jetzt nicht den Fehler zu machen, weil man eine wilde Debatte führt, die nächsten Schritte nicht zu sehen.
Die Grünen sichern jedoch zu, jedes Mandat ernsthaft zu prüfen, das die Bundesregierung für einen möglichen Auslandseinsatz in Libyen vorlegen würde. Die FDP ist ebenfalls offen für Gespräche und nimmt gleichzeitig die Verteidigungsministerin ins Visier. Die deutsche Sicherheitspolitik sei nicht gut organisiert, bemängelt der liberale Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte noch vor der Libyen-Konferenz eine Debatte über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einer internationalen Schutztruppe angestoßen. Inzwischen vermeldet das Bundesverteidigungsministerium, antwortfähig zu sein, falls ein Engagement der Bundeswehr angefragt würde. Massive Kritik kommt von der AfD. Außer Spesen nichts gewesen, sagt deren Außenpolitiker Hampel. Der Libyen-Gipfel in Berlin sei reine Kosmetik gewesen, ohne das Land einem Frieden näher zu bringen. Die SPD ist optimistischer, aber auch vorsichtig. Fraktionschef Rolf Mützenich weist auf die hohen Hürden in der Verfassung hin, die für einen Bundeswehreinsatz gelten. Der Wehrbeauftragte des Bundestages Bartels, auch von der SPD, hält die Truppe derzeit für stark beansprucht, gar überlastet. CSU-Chef Markus Söder lobt die Kanzlerin.
Man wird sehen, ob das dann alles in der Umsetzung so ist und hält. Aber es könnte ein für Europa, aber auch für Deutschland, aber vor allem natürlich für Libyen, ganz wichtiger Schritt nach vorne sein.
Die Frage, ob die Bundeswehr eine Rolle in Libyen spielen solle, hält Söder hingegen für verfrüht.
Aus Berlin war das Angela Ulrich. Soll denn die Europäische Union künftig überwachen, ob der Waffenstillstand und das Waffenembargo in Libyen eingehalten werden? Das haben die Außenminister der Europäischen Union noch nicht abschließend entschieden. Aus Brüssel, Holger Roman.
Zufrieden zeigte sich vor allem Josep Borrell, der hohe Vertreter der Europäischen Union für die Außenpolitik. Der erfahrene Spanier hatte schon in seiner Antrittsrede vor ein paar Wochen gefordert, die EU müsse in der Außen- und Sicherheitspolitik künftig öfter mit einer Stimme sprechen und sich insgesamt deutlich mehr um die Krisenherde vor der eigenen Haustür kümmern. Der von der Bundesregierung angestoßene sogenannte Berliner Prozess, der helfen soll, den libyschen Bürgerkrieg nach über 8 Jahren endlich zu beenden, ist da ganz in seinem Sinne.
I think it's a big success of the German diplomacy.
Dass sich die Europäer Nach diesem großen Erfolg der deutschen Diplomatie, womöglich bald auch militärisch engagieren müssen, um den äußerst fragilen Friedensprozess in Libyen zu unterstützen, war im Kreis der Minister Konsens. Auch wenn alle Seiten ausdrücklich betonten, für entsprechende Beschlüsse sei es noch zu früh. Ein echter Waffenstillstand, so EU-Chefdiplomat Borrell, könne nur mit Hilfe von außen halten. Jemand müsse schließlich für seine Einhaltung sorgen. Wenn sie die Waffenruhe aufrechterhalten wollen, muss das jemand überwachen. Die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union, die EU. Irgendjemand muss das tun. Sie können nicht erwarten, dass der Waffenstillstand von selbst funktioniert. In diesem Zusammenhang sprach sich Borrell dafür aus, die vor einem knappen Jahr auf Eis gelegte Marinemission Sophia vor der libyschen Küste zu reaktivieren. Dies hatte kurz nach der Berliner Konferenz bereits Bundesaußenminister Heiko Maas angeregt. Die EU hatte den 2015 begonnenen Anti-Schleuser-Einsatz 2019 weitgehend eingestellt, weil Italiens damaliger Innenminister Salvini und dessen rechtspopulistische Lega-Partei keine aus Seenot geretteten Migranten mehr aufnehmen wollten. Die Ausbildung der libyschen Küstenwache durch die EU läuft derzeit weiter. Ich denke, wir sollten Sophia wiederbeleben, äußerte sich der EU-Außenbeauftragte überzeugt. Eine Position, die beim Brüsseler Ministerrat durchaus auf breite Zustimmung stieß. Zumal Salvini nicht mehr in der Regierung ist. Erheblich skeptischer beurteilt man im Kreis der 28 dagegen eine andere Idee Borrells, die ebenfalls in nicht allzu ferner Zukunft aktuell werden könnte. Ein Blauhelm-Einsatz mit robustem UN-Mandat.
Falls die Diskussion einer Mission kommt, wird man das sich sehr gut überlegen müssen, auch in Österreich.
Beschwichtigte der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberger, der freilich darauf hinwies, dass die Europäer mit Blick auf die immer noch ungelöste Flüchtlingsfrage durchaus ein vitales Interesse daran haben, dass nordafrikanische Land nachhaltig zu stabilisieren und ein Waffenembargo durchzusetzen. Zuvor jedoch müsse sich die brisante Lage vor Ort deutlich entspannen und die UN dann entscheiden, ob und wann eine solche Friedensmission eingesetzt wird. Der Bundesaußenminister.
Jetzt geht es erst einmal darum, aus der brüchigen Waffenruhe, die wir haben, erst einmal einen Waffenstillstand zu machen. Und dann wird in der EU, bei den Vereinten Nationen, mit der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga darüber zu reden sein, wie das, was dann hoffentlich auf den Weg gebracht ist, auch eingehalten und kontrolliert werden kann.
Ein Beitrag aus Brüssel war das von Holger Roman. Was sagen die Libyer eigentlich zu dem Ergebnis der Libyen-Konferenz in Berlin? Am Wochenende gab es in beiden Teilen des Landes Proteste gegen die jeweils andere Regierung und gegen dieses Treffen in Berlin, also im Osten, in Benghazi, von wo aus der Warlord Khalid Haftar einen großen Teil des Landes beherrscht, und im Westen, wo die von der UNO anerkannte Regierung unter Fayez al-Sarraj sitzt. Die Chancen auf Frieden in Libyen, kommentiert Carsten Kühntop.
Ein Erfolg der deutschen Diplomatie für Libyen. Alle Punkte, auf die sich die Teilnehmer der Konferenz in Berlin verständigten, weisen in die richtige Richtung. So die Selbstverpflichtung auf Nicht-Einmischung in Libyen, die Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand und der Entwaffnung aller Milizen, die Verpflichtung zur Einhaltung des Waffenembargos und die Rückkehr zu einem politischen Prozess. All das braucht Libyen dringend. Es ist gut, dass es gelang, so viele Mächte an einen Tisch zu bekommen und ihnen diese Zusagen abzuringen. Mit dem, was nun Berliner Prozess genannt wird, haben die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen Libyen wieder in den eigenen Blick gerückt. Während der vergangenen Jahre hatten sie das Land weitgehend ignoriert und sich selbst überlassen. Damit glitt die Europäische Union dort in weitgehende Bedeutungslosigkeit ab. Andere Mächte erhielten immer größeren Freiraum, um sich einzumischen. Die Zahl der Länder, die jetzt dort ihre sprichwörtlichen Finger im Kuchen haben, ist kaum noch überschaubar. So weit wäre es sicherlich nicht gekommen, wenn sich Europa von dem komplizierten Nachbarn am Südufer des Mittelmeeres nicht vor Jahren abgewendet hätte. Gut, dass man ihn nun wiederentdeckt hat. Hoffentlich bleibt dieses Interesse von Dauer. Doch ob die Übereinkunft von Berlin jemals umgesetzt wird, ist fraglich. Bereits 2015 wurde in Marokko eine ähnliche Vereinbarung getroffen, war aber eine Totgeburt. Die Gefahr, dass es der Berliner Übereinkunft ähnlich ergeht, ist groß. Gewiss, alle Konferenzteilnehmer waren gegen eine Einmischung von außen in Libyen. Doch damit meinten sie nur die Einmischung von Mächten zugunsten der Gegenseite. Gewiss, alle Konferenzteilnehmer waren für eine Entwaffnung der Milizen, meinten damit aber die anderen. Gewiss, alle Konferenzteilnehmer unterstützten das seit 2011 geltende Waffenembargo, meinten damit aber, dass die Gegenseite keine Waffen mehr erhalten sollte. Der mächtige Warlord Khalifa Haftar betrachtete den Libyen-Krieg schon bisher als Nullsummenspiel. Nur wenn die andere Seite verliert, kann er gewinnen. Haftar sagt, dass sein Land nicht reif für eine Demokratie sei. Deshalb will er als Alleinherrscher an die Spitze. Dank seiner ausländischen Unterstützer ist er militärisch jetzt stärker als sein Rivale, die von den UN gestützte Einheitsregierung. Deshalb muss der Berliner Prozess in den kommenden Wochen vor allem dies leisten. Die Mächte, die in Berlin mit dabei waren und fortan trotzdem in Libyen an Haftars Seite als Störenfriede auftreten, müssen benannt und an den diplomatischen Pranger gestellt werden. Nur dann hätte dieser Prozess Aussichten auf Erfolg.
Die internationale Libyen-Konferenz und die Chance auf Frieden kommentierte Carsten Kühntop im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer arbeitet, sollte dafür auch Geld bekommen. Das hat für viele Frauen noch nie gestimmt. Denn der Löwenanteil der Hausarbeit, das tägliche Kochen, Putzen, Kinder erziehen und Angehörige pflegen, das bleibt immer noch an den Frauen hängen, unbezahlt. Dazu hat die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam jetzt eine Studie vorgelegt, pünktlich zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos. Denn da geht es ja auch um wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit. Frage an meinen Kollegen Jan-Hendrik Raffler. Wie oft kommt das denn vor, dass Frauen unbezahlte Pflege und Hausarbeit leisten?
Erschreckend häufig. Also weltweit, so die neueste Studie von Oxfam International, arbeiten Frauen 12 Milliarden Stunden ohne einen einzigen Cent jeden Tag. Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Frauen häufig unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten, sich also um Angehörige oder auch um Kinder kümmern. Oxfam rechnet vor, würde man den Frauen für diese Arbeit auch nur den Mindestlohn zahlen, dann entspreche das einem Gegenwert von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr. Und das sei 24 Mal mehr als der Umsatz der Technologieriesen Apple, Google und Facebook zusammen. Und die Internationale Arbeitsorganisation hat auch noch mal eine, wie ich finde, sehr eindrückliche Statistik. Weltweit stehen 42% aller Frauen dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung, weil sie eben unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten. Und bei den Männern dagegen sind es nur 6%.
Jetzt beziehen diese Zahlen sich ja auf die ganze Welt, also auch auf sehr arme Länder. Sieht es denn in Deutschland besser aus?
Nee, also nicht wirklich. Oxfam sagt, in Deutschland gibt es einen der größten Gender Pay Gaps. Damit ist ja diese Gehaltslücke gemeint zwischen Männern und Frauen. Frauen würden über 20% weniger als Männer verdienen. Und in Deutschland sei eben auch die Ursache, dass Frauen im Vergleich zu Männern eben deutlich mehr Zeit investieren für die Kinderbetreuung, für die Pflege der Angehörigen und eben auch für den Haushalt. Oxfam sagt, dass Frauen hier in Deutschland 1,5 Stunden länger am Tag mit beschäftigt sind als Männer. Und Oxfam sagt auch noch, was das langfristig für Frauen in Deutschland bedeutet, und zwar beim Thema Rente. Auch hier gäbe es eine Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, und hier liege Deutschland laut einer OECD-Studie auf dem allerletzten Platz.
Und diese Oxfam-Studie ist ja groß angelegt, und Sie hatten noch ein anderes Thema behandelt, und zwar die Unterschiede zwischen den sehr Armen und den sehr Reichen in der Welt. Was ist dabei rausgekommen?
Da gab es laut Oxfam im letzten Jahr vor allem ganz an der Vermögensspitze eine Konzentration. Ich hab jetzt mal nur ein Beispiel rausgenommen. 1% der Menschheit gehören demnach 45% des globalen Vermögens. Oder andersrum ausgedrückt, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt nicht einmal 1% des globalen Vermögens. Und Oxfam sagt, das liegt daran, dass das Wirtschaftssystem die Superreichen begünstigt. Und das könne sich nur ändern, wenn die Regierungen dafür sorgen, dass jeder die richtigen Steuern zahlt, vor allem auch die großen Unternehmen.
Mein Kollege Jan-Henrik Raffler zur Oxfam-Studie über unbezahlte Haus- und Pflegearbeit von Frauen und die globale Vermögensverteilung. Bleiben wir nochmal beim Thema Frauenarbeit bzw. den Bedingungen, unter denen Frauen überhaupt erwerbstätig sein können, und zwar hier bei uns in Deutschland. Ein wichtiger Punkt dabei ist, Mütter können mehr arbeiten, und sie tun das auch, wenn es mehr Ganztagsangebote für Grundschulkinder gibt. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und die hat Familienministerin Franziska Giffey heute vorgestellt. Aus Berlin, Sabine Müller.
Familienministerin Franziska Giffey ist blendend gelaunt, als sie die Studie präsentiert, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in ihrem Auftrag erstellt hat. Denn die Studienmacherinnen sagen voraus, dass der geplante Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sich zu einem guten Teil selbst finanzieren könnte, weil die Mütter mehr arbeiten und die Volkswirtschaft profitiert. DIW-Professorin Katharina Spieß und ihre Kolleginnen haben verschiedene Szenarien durchgerechnet. Sie erwartet, dass die Erwerbsquote bei Müttern um 2 bis 6 Prozentpunkte steigt.
Insgesamt verändert sich das Arbeitsvolumen von Müttern mit Grundschulkindern um etwa 3 bis 7 Prozent. Und wir können ausrechnen, dass die Erwerbsbevölkerung sich insgesamt um 43.000 bzw. 100.000 Vollzeitäquivalente verändern wird, ansteigen wird.
Das heißt also, zusammengerechnet könnte die Mehrarbeit der Mütter bis zu 100.000 Vollzeitjobs entsprechen. Das würde bedeuten, mehr Einnahmen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, weniger Ausgaben für Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag, sagt Katharina Spieß.
Wir schätzen Mehreinnahmen im Bereich von 1 Milliarde bis 2 Milliarden Euro im Jahr.
2 Milliarden Euro, das wären gute 2/3 der Gesamtkosten des Ganztagsausbaus. Wenn man nur auf die laufenden Betriebskosten schaut, sogar fast 90%. Familienministerin Franziska Giffey lobt, dieser volkswirtschaftliche Nutzen sei ein weiteres gutes Argument für die Pläne der Großen Koalition. Auf die Nachfrage eines Journalisten, der Ganztagsausbau sei aber trotzdem ganz schön teuer, reagiert Giffey so.
Ja, es kostet was. Aber nichts, was du für Kinder tust, ist jemals verschwendet. Und deswegen ist jeder einzelne Euro sowieso schon sein Geld wert. Aber was wir hier sehen, dass da auch noch was bei rauskommt. Und das ist doch gut.
Allerdings weisen die Studienmacherinnen darauf hin, dass die erwarteten Entwicklungen natürlich unter einem gewissen Vorbehalt stehen. Dass nämlich Mütter die Chance, mehr zu arbeiten, wenn ihre Kinder in der Schule länger betreut sind, auch tatsächlich wahrnehmen.
Aus Berlin war das Sabine Müller. Stichwort Erwerbstätigkeit. Als vor 15 Jahren das Arbeitslosengeld II eingeführt wurde, das sogenannte Hartz IV, da sollte das die Erwerbslosen besser stellen und ihnen schneller Jobs verschaffen, behauptete damals die rot-grüne Regierung. Dass das nicht stimmte, ist lange bekannt. Und darum gibt es inzwischen Programme wie den sogenannten sozialen Arbeitsmarkt. Dieses Programm hat vor einem Jahr begonnen und für ehemalige Langzeitarbeitslose anfangs den Lohn übernommen. Jetzt hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Bilanz gezogen und auch jemanden mitgebracht, der von diesem Programm profitiert. Aus Berlin, Kilian Pfeffer.
Endlich wieder ein Job. Mark Jordan war 5 Jahre lang arbeitslos. Jetzt hat der alleinerziehende Vater mit Hilfe des Teilhabechancengesetzes einen Job bei der Deutschen Bahn gefunden. Seit November arbeitet er am Bahnhof Friedrichstraße als Reinigungskraft. Große Erleichterung beim 47-Jährigen.
Man schämte sich. Also ich war so, wenn mir dann so im privaten Umfeld oder irgendwie fragt, was machst du denn beruflich? Wenn ich dann mal sage, arbeitslos, und das war mir immer sehr unangenehm. Aber das ist natürlich ein anderes Gefühl, weil man wieder gebraucht wird, wenn man was machen kann.
Das dürfte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gern hören. Immer wieder sagt er, ihm sei wichtig, was Arbeit mit Menschen mache. Dass sie eben mehr sei als Broterwerb, dass sie Anerkennung und soziale Kontakte biete. Mike Jordan ist einer von 42.000 Arbeitslosen, die im vergangenen Jahr wieder im Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Eine gute Botschaft, findet der Arbeitsminister.
Ich freue mich, dass viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, vor allen Dingen in der Privatwirtschaft. Auch in einem größeren Umfang, als ich das gedacht habe. Über 70% der Arbeitsplätze, die entstanden sind, sind in der freien Wirtschaft. Daneben gibt es auch welche, die bei Kommunen oder bei Trägern arbeiten. Aber das ist eine sehr ermutigende Zahl.
Der Staat gibt viel Geld aus, um Langzeitarbeitslose wieder eine Perspektive zu geben. Wer mehr als 2 Jahre arbeitslos war, für den bezahlt der Staat anfänglich 75% seines Arbeitslohnes. Bei einer Firma, die einen Job bereitstellt. Den gesamten Lohn übernimmt der Staat bei Menschen, die seit mehr als 6 Jahren Arbeitslosengeld II beziehen. Von Jahr zu Jahr schießt der Staat dann immer weniger Geld zu. Doch wer so lange keine Arbeit hatte, braucht mehr als nur einen Job, glaubt Hubertus Heil.
Ein wesentliches Instrument, damit der soziale Arbeitsmarkt erfolgreich ist, ist das begleitende Coaching. Zu Deutsch, dass Menschen Unterstützung bekommen, Rat und Hilfe, um Probleme, die sie neben der Tatsache, dass sie keine Arbeit haben, die aufgelaufen sind, auch zu adressieren. Die Arbeitgeber melden uns, dass das sehr hilfreich ist in vielen Bereichen.
Mike Jordan ist dankbar für die Chance, endlich wieder zu arbeiten. Seiner fast 11-jährigen Tochter, die er allein erzieht, endlich etwas bieten zu können, wie er sagt. Auch die Arbeit als Reinigungskraft macht ihm Spaß. Die größte Hürde, jeden Morgen so früh hochzukommen.
Ich stehe jeden Morgen so um 3.30 Uhr auf. Weil ich ja um 6 Uhr in der Friedrichstraße sein muss. Ich fange ja dann von 6 Uhr an.
Nicht so einfach, wenn man 5 Jahre zu Hause war, berichtet Jordan. Aber er ist zuversichtlich, dass er wieder seinen Rhythmus findet und bei der Bahn auch langfristig arbeiten kann.
Das war ein Beitrag von Kilian Pfeffer und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In China breitet sich das Coronavirus offenbar weiter aus. Das ist das Virus, das die neue Lungenkrankheit auslöst, die vor einiger Zeit aufgetreten ist. Immer mehr Menschen stecken sich an und es sollen jetzt insgesamt mehr als 200 Infektionen sein, auch in der Hauptstadt Peking. Einzelheiten von Axel Dorloff.
Fast 140 neue Fälle übers Wochenende. Erstmals sind dabei auch in Peking 2 Fälle der Lungenkrankheit bestätigt worden. Zudem ist eine Person in der 15-Millionen-Stadt Shenzhen in Südchina positiv auf das neue Virus getestet worden. Alle 3 hatten sich zuvor in der Stadt Wuhan aufgehalten, in der das neuartige Coronavirus zuerst nachgewiesen worden war. Ein Großteil der insgesamt rund 200 Fälle konzentriert sich auch weiter auf Wuhan. 9 Patienten seien dort in einem kritischen Zustand, teilte die örtliche Gesundheitsbehörde mit. Als Zentrum des Ausbruchs wird weiter der Fischmarkt in Wuhan vermutet. Kritiker werfen den Behörden in China eine schlechte und unzureichende Informationspolitik vor. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, Gang Shuang, trat dem heute entschieden entgegen. Seit dem Ausbruch ist China in sehr ernster und professioneller Art und Weise damit umgegangen. Wir verfolgen einen strikten Plan zur Prävention und Kontrolle. Wir betreuen die Patienten so gut wie möglich und wir treiben die medizinische Untersuchung des Coronavirus voran. Gleichzeitig haben wir betroffene Länder und die Weltgesundheitsorganisation informiert. Ebenso stehen wir in enger Kommunikation mit Hongkong und Taiwan. In China beginnt in dieser Woche die große Reisewelle für das chinesische Neujahrsfest. Die Behörden haben bislang keine Reisebeschränkungen erlassen, die Vorsichtsmaßnahmen aber erhöht. In Hongkong wurden unter anderem Fiebermessstationen für ankommende Reisende eingerichtet. Die Stadt war 2003 besonders hart vom SARS-Virus betroffen, durch das damals schätzungsweise bis zu 1000 Menschen starben. In Hongkong tragen die Menschen derzeit verstärkt einen Mundschutz, so auch diese Hongkongerin. Ich trage im Moment immer eine Maske und ich vertraue den Behörden nicht. Die Zentralregierung hat Kontrolle über die Medien. Die können uns alles erzählen, auch Fake News. Deshalb vertrauen wir auch den Medien nicht. Britische Experten vom Imperial College in London gehen davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit viel größer sein könnte, als bislang von den chinesischen Behörden bestätigt. Nach Berechnung der Wissenschaftler könnte die Zahl der Fälle bei mehr als 1700 liegen. Der neue Virus stammt aus derselben Familie von Coronaviren, zu der auch das schwere akute Atemwegssyndrom SARS gehört. Chinas nationale Gesundheitskommission erklärte am Sonntag schriftlich, es bestehe kein Grund zur Panik, der Ausbruch sei beherrschbar. Die Behörden in Wuhan betonen außerdem, dass sie seit Tagen Infrarotthermometer an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Passagierterminals in der Stadt einsetzten. Großveranstaltungen würden außerdem stärker beobachtet oder gleich ganz abgesagt.
Vor 40 Jahren hat ein großer Kunstdiebstahl in der DDR Schlagzeilen gemacht. Da sind 5 Gemälde aus dem Gotha-Schloss Friedenstein geklaut worden. Die galten seitdem als verschollen und nun sind sie wieder da. Michael Hesse berichtet.
Sie sind zurück. Nach knapp 40 Jahren sind die 5 gestohlenen Gemälde erstmals wieder ausgestellt. Die ersten Gäste im Herzoglichen Museum sind begeistert.
Ein ganz großes Geschenk ist das hier. Ein ganz wunderbarer Tag.
Blutet einem das Herz, wenn man bei dem Rembrandt-Schüler die Verletzungen sieht. Aber es ist eine Sternstunde, sage ich, für Thüringen.
Unglaublich. Ich war eine ganz junge Frau, als die Bilder verschwunden sind. Und spätestens als die 30-jährige Verjährungsfrist abgelaufen war, war das Thema für mich auch intellektuell erledigt. Und jetzt das, es ist klasse.
Also wir sind auch schon mal überwältigt, solche wunderschönen Gemälde hier zu sehen. Und das ist natürlich auch nach 40 Jahren, dass die Gemälde wieder zurück nach Gotha kommen. Das ist natürlich auch sehenswert und wir sollten alle mal herkommen und sich anschauen.
Auch Gothas Oberbürgermeister zeigte Emotionen. Knut Kreuch hatte fast 1,5 Jahre abseits der Öffentlichkeit für die Rückkehr der Gemälde gekämpft. Im Juli 2018 waren anonyme Personen an ihn herangetreten, um die Bilder zu verkaufen. Mithilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung konnten die Schätze geprüft und wieder zurückgeholt werden.
Das ist schon ein enormes Gefühl. Da rast das Herz, da sind die Knie immer wieder weich. Und man ist schon in einer besonderen Form beglückt. Ich freue mich sehr, dass uns das gelungen ist.
Der finanzielle Aufwand für die Stadt gleich null. Die bisherigen Besitzer der gestohlenen Werke hatten nach ersten Millionenforderungen die Gemälde kostenlos abgetreten. Ihr Versicherungswert wird mit etwa 4 Millionen Euro angegeben. In den nächsten Wochen und Monaten will die Stiftung Schloss Friedenstein die Gemälde umfangreich restaurieren. Die finanziellen Mittel dafür müssen aber noch eingeworben werden. Thürings Kulturstaatssekretärin Babette Winter kündigte die Hilfe des Freistaates an.
Am Ende des Tages ist es jetzt eine Restaurierung, das war nicht eingeplant, das ist ja alles unverhofft. Und deshalb ist es sozusagen im Landeshaushalt zwar nicht drin, aber wenn wir eine Zahl haben, was es alles kostet, werden wir gemeinsam mit anderen Förderern der Stiftung hier helfen.
Über die Kosten kann bislang keiner etwas sagen. Die 5 in die Heimat zurückgeholten Gemälde werden noch bis Sonntag im Herzoglichen Museum Gotha ausgestellt. Danach werden sie wieder im kommenden Jahr im neuen Glanz präsentiert.
Josef Hanneschläger war jahrzehntelang das Gesicht der Rosenheim-Cops, der Vorabendfernsehserie im ZDF. Er ermittelte darin als schwergewichtiger Kommissar Korbinian Hofer. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 57 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Simon Emmerlich.
Es war die Rolle seines Lebens als Kriminalhauptkommissar und Landwirt Korbinian Hofer. 17 Jahre lang ermittelte Josef Hanneschläger in der ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops.
Kripo Rosenheim.
Auch im echten Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim trauert man heute um Hanneschläger. Die Verbindungen zwischen echten Polizisten und Schauspieler waren freundschaftlich. Hanneschläger habe ein besonderes Gespür für die Menschen gehabt und dazu eine gesunde Portion trockenen Humors. Eigenschaften, die Polizisten auch im echten Leben schätzen, sagte Polizeipräsident Robert Kopp. Josef Hanneschläger war Münchner und Bayer durch und durch.
Natürlich, Vitamine braucht der Mensch. Bayerische Vitamine.
Bayerische Vitamine?
Weißwurst, Leberkäse, Brezen.
Er verkörperte als Kommissar in den Rosenheim-Cops ein bayerisches Lebensgefühl.
Frau Stockel, guten Morgen, was gibt's?
Ja, was wird's schon geben?
Allerlei.
Ganz genau.
Seine Karriere hatte Josef Hanneschläger auf der Theaterbühne begonnen. Der gelernte Koch nahm privaten Schauspielunterricht und wurde schnell ein gut beschäftigter Bühnenschauspieler. In über 40 Kino- und Fernsehfilmen spielte Josef Hanneschläger meist in markanten Nebenrollen. Die bekannteste vielleicht als stämmiger Barkeeper mit Zwirbelschnurrbart in Der Schuh des Manitou.
Servus, ihr müsst Ranger sein. Der Mann mit dem Südstaatenslang, Freund der Indianer und Gründer der Organisation Ärzte gegen Brandpfeile. Was treibt euch denn in diese gottverdammte Gegend?
Neben der Schauspielerei schrieb Josef Hanneschläger mehrere Kabarettprogramme und arbeitete als Theaterregisseur. Auch als Musiker stand er mit eigener Band und Kompositionen auf der Bühne.
Es schmeckt nach Freiheit, nach Liebe und Luft.
Im Sommer 2018 heiratete er die Münchnerin Bettina Geier. Kurze Zeit später kam die Krebsdiagnose. Bereits geplante Produktionen musste der Schauspieler absagen. Am Ende verlor Josef Hanneschläger den Kampf gegen die Krankheit. Er starb im Alter von 57 Jahren in seiner Geburtsstadt.
Ein Nachruf von Simon Emmerlich. Und wir kommen zur Handball-Europameisterschaft. Deutschland hat gegen Kroatien dramatisch verloren und damit die Chance auf das Halbfinale verspielt. Und heute Abend nun treten die Deutschen in der dritten EM-Hauptrunde gegen Österreich an. Desiree Krause.
Wir wollen diese beiden Spiele unbedingt gewinnen und dann auch noch ein drittes Spiel haben, sodass wir dann am Ende mit Platz 5 vielleicht nach Hause fahren können und dann auch sagen können, dass wir richtig gut Handball gespielt haben.
Für Johannes Bitter und die deutsche Mannschaft geht es nicht mehr um viel. Ob sie es nach Stockholm schaffen und dort die Chance haben, Fünfter zu werden, ist sportlich eigentlich nicht mehr relevant. Aber für die Mannschaft trotzdem wichtig, so Kapitän Uwe Gensheimer.
Wir haben gesagt, dass es weitergeht, dass wir von Trondheim abgereist sind mit einer Leistung, der wir überhaupt nicht zufrieden waren, und haben gesagt, wir wollen hier ein anderes Gesicht zeigen. Das haben wir in den Spielen gegen Weißrussland und Kroatien gemacht und genauso wollen wir das auch weiter fortführen, auch wenn das Ziel Halbfinale natürlich jetzt abgeschrieben ist.
Der erste Schock ist verdaut. Der Blick geht nach vorn. Jetzt wartet Österreich und für den EM-Gastgeber geht es wirklich noch um etwas. Die Österreicher könnten sich mit Rang 5 einen Platz in einem Olympia-Qualifikationsturnier sichern, den die deutsche Mannschaft schon sicher hat. Bundestrainer Christian Prokop erwartet
eine Mannschaft, die alles dran setzen wird, um Deutschland zu ärgern und zu schlagen. Das ist ihr Spiel des Jahres und einzig und allein gilt, was wir für eine Antwort bereit sind zu geben, wie wir uns da dagegen stellen werden.
Auch wenn der Schmerz noch tief sitzt, aufgeben will sich das deutsche Team nicht, will das Turnier mit einem guten Gefühl beenden. Timo Kastening gibt die Marschroute vor.
Jetzt weitermachen und Fünfter werden.
Desiree Krause zu den Deutschen in der Handball-EM. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.